ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Danach bringen wir unsere Hörerecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss hören Sie insofern so nah ein Gespräch mit dem Schweizer Filmregisseur koreanischer Herkunft, Shin Hae-sop. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Extreme Hitze sorgt in Teilen Seouls für Temperaturen von über 39 Grad. USA führen 15% Zusatzzoll auf Polysilizium ein. Industrieminister will Regeln für gewinnabhängige Boni verschärfen. Die Hitzewelle hält weite Teile Südkoreas weiter fest im Griff. Nach Angaben des südkoreanischen Wetterdienstes KME wurden am Freitagnachmittag in Hanam in der Provinz Gyeonggi 40,7 Grad Celsius gemessen. An einer Messstation in Gwangyang in der Provinz Südchola stieg die Temperatur auf 40,2 Grad. In Yongwol in der Provinz Gangwon kletterte das Thermometer auf 39,8 Grad. Vielerorts näherten sich die Temperaturen damit der 40-Grad-Marke. Auch in Seoul wurden zum Teil Temperaturen von mehr als 39 Grad registriert. Nach Angaben von KME gab es vom 1. Juni bis zum 6. August landesweit durchschnittlich 14,8 Tage mit Tageshöchsttemperaturen von mindestens 33 Grad. Das ist der vierthöchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Anzahl der Tropennächte, in denen die Tiefsttemperatur nicht unter 25 Grad sank, lag im landesweiten Durchschnitt bei 13 Tagen und damit so hoch wie nie zuvor. Südkoreas Stromnachfrage könnte in der kommenden Woche einen neuen Höchststand erreichen. Das Ministerium für Klima, Energie und Umwelt teilte am Freitag mit, die Behörden bereiteten sich auf einen möglichen neuen Nachfragerekord vor. Nach Einschätzung der nationalen Strombörse könnte die Stromnachfrage den bisherigen Tageshöchstwert von 97,1 Gigawatt übertreffen, gemessen am 20. August 2024. Als Gründe nannte die Börse die voraussichtlich anhaltende Hitze und das Ende der Betriebsferien in den meisten Unternehmen. Mit der Wiederaufnahme der Produktion dürfte auch der Strombedarf deutlich steigen. Dennoch gilt die Stromversorgung als stabil. Die Reservequote ist bislang nicht unter 10% gefallen. Die USA erheben künftig einen Zusatzzoll von 15% auf Polysilizium und daraus hergestellte Produkte. US-Präsident Donald Trump unterzeichnet am Donnerstag einen entsprechenden Erlass. Polysilizium ist ein wichtiger Ausgangsstoff für die Herstellung von Halbleitern und Solarmodulen. Die Maßnahme stützt sich auf Abschnitt 232 des Außenhandelsgesetzes Trade Expansion Act. Die Vorschrift erlaubt es dem Präsidenten, durch Zölle oder andere Maßnahmen Einfuhren einzuschränken, wenn sie nach Einschätzung der Regierung die nationale Sicherheit gefährden. Zusätzlich wird für Polysilizium und daraus hergestellte Erzeugnisse ein Mindestimportpreis eingeführt. Damit sollen vor allem Dumpingimporte unter anderem aus China eingedämmt und die heimische Produktion geschützt werden. Für Einfuhren aus Südkorea, Japan, Taiwan, der Schweiz, Liechtenstein und der Europäischen Union wirkt der Zusatzzoll als Obergrenze. Bestehende und neue Zölle dürfen zusammen 15% nicht übersteigen. Für Einfuhren aus Großbritannien liegt die Grenze bei 10%. Die Regelung tritt 120 Tage nach ihrer Verkündung in Kraft, am 4. Dezember um 0.01 Uhr US-Ostküstenzeit. Industrieminister Kim Jong-un hat sich gegen Bonusmodelle ausgesprochen, bei denen Beschäftigte einen festen Anteil an Betriebsgewinn erhalten. Bei einer Diskussionsveranstaltung im Pressezentrum in Seoul kritisierte Kim am Donnerstag, dass Aktionäre und Investoren bei Entscheidungen über solche Bonuszahlungen außen vor blieben. Ein Unternehmen gehöre seinen Aktionären, erklärte der Minister. Eine vergleichbare Stellung hätten Investoren, die das unternehmerische Risiko trügen. Anreizsysteme, bei denen die Höhe der Boni unmittelbar an den Betriebsgewinn gekoppelt sei, lehne er daher ab. Solchen Zahlungen müsse zumindest der Verwaltungsrat oder die Hauptversammlung zustimmen. Kim zufolge berate sein Ministerium derzeit gemeinsam mit den zuständigen Ressorts über Änderungen des Kapitalmarktgesetzes und des Handelsgesetzbuchs. Nach Nordkoreas Raketenstart haben die USA ihre Zusage bekräftigt, das eigene Staatsgebiet und ihre Verbündeten zu verteidigen. Das US-Pazifik-Kommando teilte am Donnerstag mit, es stehe in engem Austausch mit den Verbündeten und Partnern der Vereinigten Staaten. Die USA hielten an ihrer Verpflichtung fest, ihr Staatsgebiet und ihre Verbündeten in der Region zu verteidigen. Nach derzeitiger Einschätzung stelle der Raketenstart keine unmittelbare Gefahr für das Personal und das Staatsgebiet der USA sowie für deren Verbündete dar. Der südkoreanische Generalstab hatte am Donnerstag gegen 17 Uhr den Start einer ballistischen Kurzstreckenrakete registriert. Sie wurde demnach von Wonsan an der nordkoreanischen Ostküste aus in Richtung Ostmeer abgefeuert. Es war Nordkoreas 10. Start einer ballistischen Rakete in diesem Jahr. Die südkoreanischen Streitkräfte haben am Donnerstag die erste diesjährige Übung zur Verteidigung der Inselgruppe Tokto durchgeführt. Offiziell heißt das Manöver Übung zur Verteidigung des Hoheitsgebiets im Ostmeer. Es soll das Militär in die Lage versetzen, auf mögliche Bedrohungen für Staatsgebiet, Bevölkerung und Eigentum zu reagieren. Tokio erhebt weiterhin Anspruch auf die Inselgruppe und hat bei der südkoreanischen Regierung gegen jede dieser Übungen protestiert. 2 Tage vor dem Manöver hatte Japan Tokto in seinem Verteidigungsweißbuch erneut als Teil seines Hoheitsgebiets bezeichnet. Eine nordkoreanische Hackergruppe, die weltweit Kryptowährungen und vertrauliche Unternehmensdaten gestohlen haben soll, ist offenbar selbst Opfer eines Hackerangriffs geworden. Das berichtete das US-Technologiemagazin Wired am Donnerstag. Demnach habe sich Vangelis Dykas, Technikchef des US-Cybersicherheitsunternehmens Kumio, über einen Zeitraum von 22 Monaten Zugang zu den Servern der Gruppe verschafft. Dabei habe er rund 5 Terabyte an Daten über deren Cyberangriffe gesichert. Die Auswertung der Daten habe ergeben, dass die Gruppe 1640 Unternehmen in 57 Ländern angegriffen habe. In 700 bis 800 Fällen seien die Folgen besonders schwerwiegend gewesen. Den Hackern sei es unter anderem gelungen, sich Administratorrechte auf Computersystemen und Schlüssel für den Zugriff auf Kryptowährungen zu verschaffen. Japan hat Ende April mit dem bislang größten Yen-Kauf an einem einzigen Tag versucht, den Kursverfall seiner Währung zu bremsen. Wie das japanische Finanzministerium am Freitag mitteilte, verkauften die Regierung und die japanische Zentralbank Bank of Japan am 30. April Dollar im Wert von rund 6,3 Billionen Yen, rund 39,6 Milliarden Dollar, und kauften dafür die japanische Währung. Nie zuvor hatte Japan an einem einzigen Tag in diesem Umfang am Devisenmarkt Yen gekauft. Weitere Eingriffe folgten am 4. und 6. Mai. Insgesamt beliefen sich die Interventionen an den 3 Tagen auf rund 11,7 Billionen Yen. Als Ende Juli der Wechselkurs jedoch auf fast 164 Yen je Dollar stieg, intervenierten Japan und die USA gemeinsam am Devisenmarkt. Im US-Senat ist erstmals seit 5 Jahren ein Gesetzentwurf zur humanitären Hilfe für Nordkorea eingebracht worden. Nach Angaben des Forschungsdienstes des US-Kongresses brachten die demokratischen Senatoren Ed Markey und Elizabeth Warren die Vorlage am Mittwoch Ortszeit gemeinsam ein. Markey hatte bereits 2021 einen gleichnamigen Gesetzentwurf vorgelegt. Markeys Büro hatte damals erklärt, der Entwurf solle die Verfahren anpassen, mit denen das US-Finanzministerium, das US-Außenministerium und der Nordkorea-Sanktionsausschuss des UN-Sicherheitsrats die Sanktionen umsetzen. Damit solle sichergestellt werden, dass humanitäre Hilfe zuverlässig bei den Menschen ankomme, die darauf angewiesen seien. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie heute am 7. August To Young-in
und Sebastian Ratzer. Hallo liebe Hörer.
Ja, schön, dich wieder in der Hörerecke begrüßen zu können, lieber Sebastian.
Ja, mache ich doch immer gerne. Ich freue mich, hier zu sein und die Hörerfreunde auch wieder persönlich begrüßen zu können. Jan ist gerade im Urlaub, sodass ich ihn heute vertreten darf.
Ich habe gehört, dass du den Hörerfreunden auch noch etwas ganz Wichtiges mitzuteilen hast.
Oh ja, und zwar ist es wieder soweit. Unsere jährliche Umfrage zur Hörerzufriedenheit ist in dieser Woche gestartet. Ganz oben auf unserer Startseite wartet auf Sie ein unübersehbares Banner, das Sie zur Umfrageseite weiterleitet. Einfach anklicken, die Sprache auf Deutsch stellen und schon kann es losgehen.
Wir freuen uns wirklich über jede einzelne Stimme, denn Ihre Meinung hilft uns enorm dabei, unsere Sendungen noch besser zu machen. Sie haben noch bis zum 11. September Zeit, online an der Umfrage teilzunehmen. Und wie es auch schon in der Werbung auf unseren Social-Media-Kanälen heißt, wer an unserer Umfrage teilnimmt, dem widerfährt Gutes. So oder so, aber hoffentlich auch in Form eines kleinen Geschenks, da wir unter allen Teilnehmern wieder kleine Geschenke verlosen.
Dieses Mal ist es ein Schlüsselanhänger mit einem Fischglücksbringer. Es ist ein alter Brauch in Korea gewesen, getrockneten Alaska-Pollack an seinem Bauch mit langen Seidenfäden zu umwickeln und an der Eingangstür aufzuhängen. Der hängende Fisch sollte eintreffendes Glück auffangen und gleichzeitig Unglück abwehren. Der lange Zopf aus Seidenfäden, mit dem der Fisch umwickelt ist, steht sinnbildlich für die Hoffnung, dass der geschäftliche Erfolg und das eigene Leben so endlos und ununterbrochen sein mögen wie ein langer Faden.
Heute sieht man es eher selten, dass ein echter getrockneter Fisch vor der Haustür hängt. Stattdessen gibt es dekorative Fischanhänger aus Holz und anderen Materialien, die man an seiner Stelle an der Tür aufhängen kann. Seit geraumer Zeit ist es auch ein Trend, sich diesen Fischglücksbringer in kleinerer Form und schönem Design aus Plüsch, Holz oder anderen dekorativen Stoffen gegenseitig zu schenken, wie auch der Schlüsselanhänger, den wir dieses Mal als Geschenk verlosen wollen.
Ja, wir haben auch so einen Fisch aus Holz an der Tür hängen. Die sind wirklich sehr schön. Es lohnt sich also mitzumachen. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und bedanken uns schon im Voraus bei allen, die bei der Umfrage mitmachen.
Jetzt werfen wir aber schnell einen Blick in unser digitales Postfach. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Mario Schüller aus Bad Blankenburg, der uns am 29. Juli mit seinem Texon PL 880 mit Aktivantenne mit SIMPO 55444 gehört hat, und Heiko Metzner aus Peine, der uns am 1. August über den Web SD Advente mit SIMPO 5x4 empfangen hat. Herr Metzner fügte außerdem noch hinzu:
Während der Empfangszeit war das Signal überwiegend gut verständlich. Zu hören war das deutschsprachige Programm von KBS World Radio mit Nachrichten sowie weiteren Magazinbeiträgen über Korea. Der Empfang war insgesamt stabil. Es waren zeitweise leichte Fading-Effekte und geringes Hintergrundrauschen vorhanden, die das Verständnis jedoch kaum beeinträchtigten.
Gemeldet haben sich auch Mark Treleaven aus dem britischen Southampton, der am 28. Juli einen Kurzwellenempfang von SIMPO 25434 verzeichnete, und Dirk Henel, der uns kurz und simpel schrieb: Ich höre mir eure Sendung so oft wie möglich an und ich muss sagen, ihr macht das wirklich gut. Macht weiter so.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Henel. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen bei bestem Empfang. Monitor Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid konnte uns am 19. Juni mit seinem Lextronic C1 mit Stabantenne mit SINPO 5x4 empfangen. In Bezug auf die Nachrichten an diesem Tag kommentierte Hessenbruch noch: Auch wird Südkorea Unterstützung der USA im Kriegsfall zugesichert, doch besser ist, wenn keine Unterstützung notwendig wird, also kein Krieg.
Ralf Ladusch aus Cottbus hörte am 20. Juli aus seinem Urlaub im Elsass bei uns rein, was aber leider nicht so reibungslos verlief. Er berichtete uns nämlich Folgendes: Heute stört leider ein Jingle der BBC euer Programm in regelmäßigen Abständen. Circa alle 30 bis 40 Sekunden. Nach 6 Minuten habe ich abgebrochen. Der Hörgenuss war leider dahin. Da hat der Sender wohl einen Schaltfehler gemacht. Ich versuche es morgen wieder.
Auch Monitor Burkhard Müller meldet an dem Tag solche Störungen, wodurch das Programm unverständlich gewesen sei. Wir bedanken uns auch für die Aufnahmen der Sendung, die Sie uns mitgeschickt haben, lieber Herr Müller. Stellenweise scheinen irgendwie mehrere Sendungen gleichzeitig zu laufen. Mit Erleichterung haben wir den nächsten Empfangsbericht von Herrn Müller am 23. Juli gelesen, an dem der Kurzwellenempfang nämlich wieder sehr gut gewesen sei. Wir hoffen, dass auch Sie, lieber Herr Ladusch, an den Folgetagen einen brauchbaren Empfang hatten und Ihren Urlaub genießen konnten.
Dann haben wir auch mehrere Empfangsberichte von Reinhard Schumann aus Gommern erhalten, der mit seinem ATS 909X mit Teleskopantenne zum Beispiel am 31. Juli und am 2. August jeweils einen Kurzwellenempfang von SINPO 55545 verzeichnet hat. Über das Wetter in Deutschland berichtete er dann noch Folgendes:
Wir haben hier sehr extremen Wetterwechsel. Frühmorgens 10 Grad, am späten Nachmittag bis 38 Grad, am nächsten Tag wieder anders, Gewitter mit wenig Regen, viel Regen. Diese Grad Celsius verändern sich laufend. Über 30 Grad und 42 Grad gehe ich früh um 7 Uhr einkaufen, es ist alles in der Nähe. Danach alle Fenster abdunkeln, sonst geht's an die 30 Grad in der Wohnung. Ich hoffe, in Südkorea ist es nicht ganz so wild durcheinander.
Ja, so große Temperaturunterschiede am Tag haben wir hier derzeit nicht, aber die aktuelle Hitze könnte man schon ja wirklich als brutal bezeichnen. In Seoul bewegen sich die Temperaturen derzeit zwischen 27 Grad in der Nacht und 39 Grad am Tag. Und ich hatte diesen Sommer das erste Mal das Gefühl, dass es selbst im Büro trotz Klimaanlage immer noch zu warm ist. Heute finde ich sogar die kühle Temperatur im Studio super angenehm, vor allem nachdem ich zu Fuß von der Bushaltestelle durch den Park hierher gelaufen bin.
Ja, die Studios sind wirklich immer sehr gut klimatisiert.
Ja.
Bei uns im Büro ist es auch ein bisschen wärmer, aber auch gut klimatisiert, also das lässt sich gut aushalten.
Mm.
Ja, das aktuelle Sommerwetter war auch Thema im Juli-Bericht von Monitorin Claudia Buchner aus Fürth. Sie schrieb uns: Bei uns in Fürth ist es zurzeit wie in ganz Deutschland sehr heiß, mit Temperaturen zwischen 35 Grad und 40 Grad. Deshalb hat die Stadt Fürth jetzt Sprühnebelsäulen aufgestellt. An heißen Sommertagen sorgen drei neue Sprühnebelsäulen in der Fürther Innenstadt für eine willkommene Erfrischung. Die sogenannten Frischespender der Infra versprühen einen feinen Wassernebel und sollen die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt auch bei hohen Temperaturen verbessern. Die knapp 2 Meter hohen Säulen sind mit speziellen Düsen ausgestattet, die die Umgebungsluft spürbar abkühlen. Man wird dabei nicht komplett nass, sondern spürt lediglich die angenehme Frische des Wassernebels, erläutert Infra-Geschäftsführer Markus Steurer. Für Oberbürgermeister Thomas Jung sind die neuen Anlagen ein weiterer Schritt hin zu einer klimaangepassten Stadt. So können wir auch an heißen Tagen die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt verbessern. Zudem stehen inzwischen 6 Trinkwasserspender im Stadtgebiet zur Verfügung. Gibt es etwas Vergleichbares auch in Seoul oder anderen Städten in Korea?
Ja, auch in Korea werden landesweit solche Anlagen gegen die Hitzewelle eingesetzt. Allein in Seoul sollen derzeit an über 180 Stellen sogenannte Cooling Fog Anlagen, also Sprühnebel zur Abkühlung, in Betrieb sein. Zu finden sind solche zum Beispiel an den Dächern von Bushaltestellen, die einen feinen Wassernebel über die Köpfe der wartenden Menschen versprühen. An manchen Bushaltestellen sind stattdessen auch Ventilatoren installiert oder Sitzbänke mit abgekühlten Sitzflächen, wobei ich an den Bushaltestellen in meiner Nachbarschaft noch keine solcher Bushaltestelle gefunden habe. Hast du?
Leider bei uns direkt auch nicht, aber in der Nähe. Ja.
Einige Straßen sind auch mit einem Sprühnebelsystem ausgestattet, aber es fahren auch regelmäßig Laster, die Wasser versprühen, damit sich der Asphalt nicht ganz so stark erhitzt.
Ja, und dann gibt es ja auch an manchen Bushaltestellen so Kabinen, die sind auch klimatisiert.
Ja, stimmt.
Und im Winter beheizt. Das ist natürlich auch sehr angenehm, wenn man genau dort warten darf.
Mhm.
Ja, bei der jetzigen Hitze gerät man trotz Sonnenschirm und tragbaren Mini-Ventilatoren, die für viele Koreaner im Sommer ein Muss sind, schon nach einer Minute ins Schwitzen, wenn man draußen unter der Sonne zu Fuß unterwegs ist. So zieht seit kurzem eine neue Karten-App große Aufmerksamkeit auf sich. Die App Künelo, Sommerrouten für Fußgänger, berechnet den Stand der Sonne und die von Gebäuden und Straßenbäumen zu einem bestimmten Zeitpunkt geworfenen Schatten und empfiehlt dann die schattigste Route zu Fuß. Auf der Karte können Nutzer nicht nur die geschätzte Gehzeit einsehen, sondern auch bis zu welchem Anteil die betroffene Strecke schattig ist. Also ich finde das eine klasse Idee.
Ja, die App zeigt den Nutzern außerdem, welche Sitzplätze im Bus je nach Fahrtrichtung des Fahrzeugs und Sonnenstands voraussichtlich am wenigsten direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt sind, sowie welche Seite eines U-Bahn-Waggons der Sonne abgewandt ist. Hinter der Entwicklung der App steht ein 23-jähriger Student der Seoul National University. Medienberichten zufolge kam ihm die Idee, nachdem er selbst im Sommer auf seinem täglichen Pendelweg gegen die große Hitze zu kämpfen hatte. Schon der Name Künelo bedeutet beschatteter Weg, kann aber gleichzeitig auch heißen ab in den Schatten. Beliebt ist die App vor allem bei Studenten und Berufstätigen wie Sebastian und mir und die zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln pendeln müssen. Derzeit steht die App nur für iPhone-Nutzer zur Verfügung. Die Android-Version befindet sich noch in der Testphase.
Ja, an dieser Stelle legen wir eine kurze Musikpause ein. Namo Künel Are, im Schatten des Baumes von der Band Nabom.
Und nun kommen wir zu den Medientipps. Ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Medientipps bestehen heute nur aus einem Fernsehtipp, schreibt Herr Kröpke, und zwar: ZDF Info zeigt noch einmal die Folge Kimchi, K-Pop und Reisschnaps aus der Reihe Food Trip, Essen und Leben in Südkorea. Es geht nach Seoul auf den Gwangjang-Markt zum Fischerhafen von Pohang und auf die Insel Jeju. Der Sendetermin ist morgen, Sonnabend, der 8. August um 8.15 Uhr.
Und wir schließen uns noch mit unserem eigenen Tipp an. Heute hören Sie in der Interviewsendung So fern, so nah ein Gespräch mit dem schweizerisch-koreanischen Regisseur Shin Hye-sop. Es geht um seinen Einstieg in die Filmwelt, die Geschichten hinter seinen Werken und seine Erfahrungen beim Filmemachen in Korea. Daneben erzählt er uns auch, wie seine Verbindung zu Korea seine künstlerische Arbeit beeinflusst und welche Themen ihn als Regisseur in der Zukunft beschäftigen.
Wir wünschen allen viel Spaß beim Reinhören und es geht weiter mit der Post. Bei Monitor Igal Benger aus Ochtrup bedanken wir uns für seinen monatlichen Empfangsbericht. Im Juli verzeichnete Herr Benger mit seinem Allband Radio Retekes TR113 mit Teleskopantenne am 17. sowie am 24. Juli jeweils einen Empfang von Simpo 34333.
Auch von Monitor Bernd Seis aus Ottenau haben wir einen Juli-Bericht erhalten. Vielen Dank. Mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne konnte er uns im letzten Monat durchgehend mit Simpo 5x4 empfangen. Außerdem fügt er noch hinzu: Ich möchte gerne alle Hobbyfreunde auf unsere monatliche Hörerclub-Unterhaltung am Samstag, 8. August, ab 18 Uhr Weltzeit bei Teams hinweisen. Wir alle hoffen, dass dann auch wieder unsere RTI-Hörerclub-Sekretärin und KBS-Monitorin Sabrina Sander-Petermann teilnehmen kann, die wir alle im Juli vermisst haben. Ich wünsche Sabrina baldige Genesung und möchte sie freundlich grüßen. Bei der Durchsicht älterer Diplome und Urkunden bin ich auch auf meine KBS-Monitor-Urkunde aus dem Jahr 1985 gestoßen, anbei im Anhang. Vielleicht melden sich auch einige Monitore, die 1985 ebenfalls als KBS-Monitor aktiv waren.
Ja, oder einfach als regelmäßiger Hörer. Wir sind schon gespannt auf die Rückmeldungen. Gemeldet hat sich auch Monitor Dieter Feltes aus Pürbaum, der uns mit seinem Sony ICF SW7600G mit eingebauter Teleskopantenne am 28. April mit Simpo 34232 und am 17. Juni mit Simpo 34333 gehört hat. Zum Programm am 28. April kommentierte Herr Feltes noch:
In Kreuz und Quer durch Korea berichteten sie über die Lebenserwartung in Korea. Ein interessanter Bericht. Auch in Deutschland wurde nachgewiesen, dass die Bevölkerung immer älter wird. Durch verschiedene ärztliche Behandlungen und diverse Tabletten werden die Leute immer älter. Ich werde im nächsten Jahr 80 Jahre und freue mich meines Lebens.
Herr Feltes schrieb uns außerdem, dass er wegen starker Rückenschmerzen für eine Weile nicht am Schreibtisch sitzen konnte. Wir sind froh, dass es Ihnen nun besser geht und hoffen auf eine schnelle Genesung, lieber Herr Feltes. Dann haben wir auch einen Empfangsbericht von Lutz Winkler aus Schmitten erhalten, der uns am 17. Juli mit seinem Erstball HF mit Areal 50 Dipol-Antenne mit Simpo 45444 gehört hat. Seinen Brief begann er dieses Mal mit folgenden Zeilen: Die ersten beiden Hitzeperioden haben wir überstanden, einmal mit Temperaturen über 40 Grad hier im Taunus und dann waren es nur noch 32 Grad, jeweils eine Woche lang. Der Rasen sieht braun aus. Meine Tomaten, Gurken, Paprika, Auberginen und Kürbispflanzen habe ich immer fleißig gegossen und die Ernte beginnt so langsam. Mittlerweile ist das Trinkwasser knapp. Zum Glück habe ich eine große Zisterne, die mir das Wasser zum Gießen liefert.
Weiter berichtet uns Herr Winkler noch Folgendes: Dieses Jahr wollten wir mal wieder unsere Kinder besuchen. Im Juni waren wir bei unserer großen Tochter und ihrem Freund in Magdeburg. Das war gerade der Beginn der ersten großen Hitzewelle. Wir haben uns vorwiegend in Kirchen, Museen und Biergärten aufgehalten. Da war die Hitze gut zu ertragen. In Magdeburg waren wir in einem vegetarischen Restaurant. Dort wurde viel Gemüse fermentiert. Und wir haben uns für die Kindheitserinnerung entschieden: Bratwurst mit Sauerkraut und Ofenkartoffeln. Dazu gab es eine wunderbare Auswahl von fermentiertem Gemüse, ganz toll geschmacklich abgestimmt. Die Bratwurst war auch vegetarisch hergestellt und das Gemüse stammte alles aus der Gegend von Magdeburg. Ich bin ja sehr kritisch gegenüber vegetarischem Essen, aber diese Kombination hat mich gerade bei den heißen Temperaturen überzeugt. Wie verbreitet ist vegetarisches Essen in Korea?
Ja, was vegetarische bzw. vegane Restaurants oder vegetarische Menüs in Restaurants angeht, hat sich das Angebot in den letzten Jahren auch in Korea erweitert. Früher musste ich ziemlich lange recherchieren, Optionen für Freunde ausfindig zu machen, die vegetarisch bzw. vegan sind. Mittlerweile sind in vielen Restaurants mindestens ein, zwei vegetarische Hauptgerichte zu finden und die Zahl der Lokale, die sich auf vegetarisches oder veganes Essen fokussieren, steigt ebenfalls.
Das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Stadt Seoul, die auf den Antworten von mehr als 3000 Erwachsenen basiert, zum Beispiel wies nicht nur auf einen Rückgang der Trinkhäufigkeit hin, sondern auch auf einen allmählichen Anstieg vegetarischer Ernährungsgewohnheiten. Insgesamt gaben 17,3% der Befragten an, sich in irgendeiner Form vegetarisch zu ernähren. Darunter Lacto-Ovo-Vegetarier, die Milchprodukte und Eier essen, Pollo-Pesketarier, die Geflügel und Fisch essen, sowie Flexitarier, die sich hauptsächlich pflanzlich ernähren, aber gelegentlich Fleisch oder Fisch zu sich nehmen. 2022 lag dieser Anteil noch bei 5,8%, erhöhte sich aber von Jahr zu Jahr. Der Anteil der Veganer, die auf alle tierischen Lebensmittel verzichten, sank hingegen von 1,5% auf 1,1%. Insbesondere gesundheitsbezogene Beweggründe scheinen diesen Trend voranzutreiben.
Auch wenn man als Tourist zunächst den Eindruck haben kann, dass es in der koreanischen Küche wenig vegetarische Optionen gibt, kann man in Korea eigentlich ziemlich einfach vegetarisch essen. Das zeigt ja auch schon die traditionelle Tempelküche. Ein beliebtes Sommergericht der Koreaner, das vegetarisch bzw. auch vegan ist, ist das alte Nudelgericht Kungguksu, wortwörtlich Bohnennudeln. Der Name geht darauf zurück, dass die kalte, püreeartige Brühe von Kungguksu aus fein gemahlenen Sojabohnen besteht. Eingeweichte Sojabohnen werden bei hoher Hitze gekocht und anschließend abgekühlt und mit Erdnüssen, Mandeln, schwarzen Sesamkörnern und Wasser in einen Mixer gegeben und püriert. Ich mag es eher dickflüssig, aber man kann natürlich noch Wasser hinzufügen, wenn man eine leichtere Konsistenz bevorzugt. Diese Mischung dann auf gekochte Nudeln gießen und das Ganze mit etwas Salz und Zucker bestreuen. In Korea ist aber dieses Sojabohnenmus oder diese dickflüssige, zuckerfreie Sojabohnenmilch auch im Handel erhältlich, sodass man sich diese Mühe mit den Bohnen sparen kann oder man besucht einfach das entsprechende Restaurant. Jedenfalls weiß ich schon, was ich heute zu Abend esse.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Diese Woche gehen unsere Glückwünsche an Monitor Michael Lindner in Gera, Reinhard Schumann in Gommern, Edwin Reibold in Wilhelmsfeld,
sowie an Uwe Bräutigam in Leichlingen, Fritz Osewald in Krakau am See, Usa Kim in Namhae, Stefan Lipsius in Kassel, Xaver Andreas Hellmeier in Gräfelfing, Dieter Buchholz in Klein-Oschersleben, Michael Bethke in Bad Homburg, Monitor Andreas Niederdepp in Heiligenhaus und Rüdiger Schlag in Hilchenbach. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag.
Von Herrn Seiser richten wir außerdem nachträglich noch seine Glückwünsche an Christoph Paustian, Christoph Gerber und Christoph Tschikowski sowie an Anne Stern-Koh und Anne Faust zu ihren Namenstagen Ende Juli aus. Herzlichen Glückwunsch!
Ja, und wir spielen für Sie wieder etwas Musik. Yuppie singt Pada mehr. Das war's dann wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Yong In
und Sebastian Ratz. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Busen saiya. Busen saiya heißt auf Deutsch so viel wie Wie stehen Sie zueinander oder Was ist zwischen euch? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Park Jin-seok ruft die beste Freundin und Kollegin seiner Frau, Sung Mi-jin, an und fragt, was zwischen seinem Schwager und ihr ist.
왜?
너 재하랑 무슨 사이야? 맥주집 끌고 간 게 누군데? 바람 쐰다고 나가서. 지금 남의 집에서 뭐 하는 거야?
내가 바람 쐬다 친구 보러 가든 말든 넌 남자랑 여자랑만 있으면 다 그렇고 그런 사이니? 네 집구석이나 걱정해.
An einer Stelle sagt Park Jin-seok hier, 너 재하랑 무슨 사이야? Was ist zwischen Jae-ha und dir?
무슨 사이야?
무슨 사이야?
무슨 사이야?
Mit "무슨 사이야" kann man zum einen fragen, in was für einer Beziehung zwei Menschen zueinander stehen. 둘이 닮았네? 무슨 사이야? 사촌이에요. Die beiden sehen sich ähnlich. In welcher Beziehung stehen sie zueinander? Sie sind Cousins. Hier noch ein Beispiel. 저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야? 아빠예요. Er holt sie immer ab. In welcher Beziehung stehen sie zueinander? Er ist ihr Vater. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야?
아빠예요.
저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야?
아빠예요. 저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야?
아빠예요.
저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야?
아빠예요.
Zum anderen kann man damit fragen, ob jemand eine romantische Beziehung mit jemandem hat. A랑 자꾸 붙어 다니던데 무슨 사이야? 우리 사귀어. Du bist ständig mit A zusammen. Was ist zwischen euch beiden? Wir sind ein Paar. Hier noch ein Beispiel. 분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야? 아무 사이 아니야. A und du wirken eng. Was ist zwischen euch? Da ist nichts. Hören Sie auch das einmal als Beispielkonversation.
분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야?
아무 사이 아니야.
분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야?
아무 사이 아니야. 분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야?
아무 사이 아니야.
분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야?
아무 사이 아니야.
So fern, so nah. Hallo und herzlich willkommen zur Interviewsendung So fern, so nah. In dieser Sendung beleuchten wir den facettenreichen Austausch zwischen dem deutschsprachigen Raum und Korea. Außerdem berichten wir über interessante Veranstaltungen im Land. Am Mikrofon begrüßt Sie Leida Asimgil. Diesmal sprechen wir mit dem schweizerisch-koreanischen Regisseur Shin Hae-sub. Mit seinem ersten Kurzfilm Yori begann sein Weg als Filmmacher. Inzwischen hat er weitere Werke realisiert, darunter Unfamiliar Familiar und Bandal, die in Korea entstanden sind. Im Gespräch geht es um seinen Einstieg in die Filmwelt, die Geschichten hinter seinen Werken und seine Erfahrung beim Filmmachen in Korea. Außerdem sprechen wir darüber, wie seine Verbindung zu Korea seine künstlerische Arbeit beeinflusst hat und welche Themen ihn als Regisseur in der Zukunft beschäftigen. Guten Tag, Herr Shin. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei uns im Radio zu sein. Könntest du dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen, bitte?
Ja, ich bin Hae-sub Shin. Ich bin Filmregisseur, bin 1991 in der Schweiz geboren und aufgewachsen und lebe auch jetzt noch in Zürich.
Ah, und wie bist du ursprünglich zum Film gekommen?
Ich habe als Kind sehr viel gezeichnet, gemalt und war, würde ich sagen, sehr künstlerisch unterwegs gewesen. Mhm. Also schon ein gewisses Talent gehabt. Bin dann aber erst über Umwege in den Film gestoßen, habe nach dem Gymnasium ganz kurz Jura studiert.
Oh.
Habe dann aber nach 6 Monaten abgebrochen, weil ich das Gefühl hatte, das ist nicht das, was ich machen will und dass es auch nicht zu mir passt. Und dann habe ich mich für das Filmstudium an der Zürcher Hochschule der Künste beworben und bin da reingekommen.
Ja.
Aber ich war eigentlich nicht spezifisch an Regie interessiert.
Mhm.
Und zwar, weil ich auch nicht so selbstbewusst war. Ich hatte viel weniger Erfahrung als meine Kommilitoninnen und war mehr so an technische Berufe im Film interessiert, wie Kamera oder Schnitt. Dann habe ich aber, wir müssen im Bachelorstudium 2 eigene Regieprojekte machen und da habe ich mit meinem ersten Kurzfilm Jori einen Film gemacht, eine schwarze Komödie, wo mit so Korea und Schweiz über Kommunikation und eben fehlende Kommunikation und da habe ich meine ersten Festival-Erfahrungen mit sammeln können und habe da gemerkt, dass ich meine beiden Kulturen, die ich immer trage, verbinden und repräsentieren kann.
Ah ja.
Genau, und das war zwar nicht ganz der entscheidende Moment, aber das war so ein Auslöser.
Mhm.
Dann habe ich natürlich weiter Filme gemacht, meinen Diplomfilm vom Bachelor und nach dem Abschluss meines Bachelorstudiums habe ich dann so 2 Jahre einfach im Film gearbeitet, also im Schneideraum. Und da habe ich so ein Bedürfnis gespürt, wieder mal ein eigenes Projekt zu machen. Dann bin ich 1 Jahr während der Pandemie nach Korea gezogen. Also ich habe da 1 Jahr lang gelebt und habe da meinen Kurzfilm Unfamiliar zu Itachi Nixukam gedreht. Das war so der Moment, wo ich, nachdem ich diesen Film gemacht habe, war mir eigentlich sehr klar, dass die Regie das ist, was ich machen will.
Du hast ja schon gesagt, Jori war ja dein erster Kurzfilm als Regisseur. Wie blickst du heute auf dieses erste Projekt von dir zurück?
Das ist jetzt schon sehr, sehr lange her, muss ich ehrlich sagen. Das war 2016 im Winter, als wir das gedreht haben.
Wow, 10 Jahre.
Genau. Aber natürlich war ich war da komplett so ein Neuling. Ich hatte keine Ahnung, wie man Regie führt. Mhm. Ich habe mit einem nicht professionellen, also einem Laiendarsteller in der Hauptrolle gedreht. Es geht im Film um einen Koch, der kein Deutsch spricht. Und ich habe da einen Koch eines koreanischen Restaurants, der tatsächlich kein Deutsch spricht, gecastet und es hat einfach sehr gut funktioniert. Genau deswegen, weil ich nicht so viel überlegt habe, denke ich.
Richtig.
Und mittlerweile arbeite ich natürlich ganz anders. Ich habe natürlich jetzt schon 6 Kurzfilme gedreht und habe viel mehr Erfahrung. Aber damals war, glaube ich, so diese Naivität oder dieses Nichtwissen war sehr hilfreich für so ein erstes Projekt.
Kann ich mir gut vorstellen. Du hast ja auch schon gerade eben erwähnt, dass du in Korea 1 Jahr gelebt hast in der Pandemiezeit und da auch Kurzfilme realisiert hast, darunter auch Unfamiliar Familia und auch Pandal, und die du in Korea gemacht hast. Was hat dich dazu bewegt, diese Geschichten in Korea zu erzählen?
Ich beschäftige mich immer eigentlich damit, also mit der Frage, was für Geschichten ich erzählen möchte. Und viele meiner Ideen entnehme ich aus meinem Umfeld. Ich lasse mich sehr gerne inspirieren von Geschichten, die ich höre oder von Sachen, die ich beobachte. Und deswegen ist natürlich so diese Verbindung zu Korea, diese thematische Verbindung stetig vorhanden. Bei Unfamiliar Familiar geht es um Frauen, die nach Europa gezogen sind und sehr lange gelebt haben. Es geht um die Generation meiner Mutter. Frauen, die sich angepasst haben und dann nach Korea zurückgehen und merken, dass sie sich verändert haben. Ich habe ganz aus der Nähe beobachten können, wie die europäische Art meiner Mutter immer mehr zusammenprallte mit der Familie in Korea, wenn es um kleine Sachen geht. Und da habe ich gemerkt, dass ich diese Fragen zur Identität nicht nur bei mir stellt, bei zweiter Generation, sondern auch bei der ersten Generation. Das hat mich so inspiriert für den, also als Grundidee für den Film. Dann brach aber die Pandemie aus, wie gesagt, und ich habe beobachtet, wie viele im Ausland lebenden Personen gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, in ihre Heimatländer zurückzureisen, selbst dann, wo es so kritisch wurde. Und das hat so, diese Beobachtung hat dann auch ein bisschen einen starken Einfluss gegeben in die Geschichte. Es geht in dem Film um eine Koreanerin, die während der Pandemie nach Korea fliegt, weil ihre Mutter gestorben ist und dort die Quarantäne im Haus der verstorbenen Mutter verbringt.
Oh.
Und genau, und dabei stößt sie mit ihrem Bruder zusammen, der von dem sie sich über die Jahre ein bisschen entfremdet hat. Und stellt so die Frage, um was das Zuhause definiert, was Familie definiert und auch das Schuldgefühl, nie für die Familie da gewesen zu sein. Das spielt alles so in dem Film eine Rolle.
Dann habe ich mal eine Frage zu deiner Identität. Du bist ja schweiz-koreanischer Regisseur. Wie war deine Erfahrung, in Korea das zu drehen? Gab es auch Erfahrungen, die du in Korea gemacht hast, die besonders in der Erinnerung geblieben sind für dich?
Dadurch, dass ich eine doch sehr sehr gute, dass ich sehr gute Sprachkenntnisse habe, also ich kann sehr fließend Koreanisch, konnte ich mich ziemlich schnell einleben in Seoul. Natürlich war ich als Kind und als junger Erwachsener schon sehr oft in Korea, aber nie über ein ganzes Jahr. Das war sehr neu für mich. Und auch dort einen eigenen Film zu drehen, war natürlich eine ganz andere Situation als im Rahmen einer Filmschule, wo alles einem gegeben wird, alles Equipment und Schnitträume. Ich musste alles selber organisieren. Ich hatte aber ich bekam Hilfe von meinem Kameramann, Kyung Yop Chu. Den kenne ich, seit ich 14 bin.
Oh.
Das ist so eine sehr spezielle Verbindung. Er reiste damals so mit einer Künstlergruppe durch die Welt, so alles Filmschaffende und Tänzerinnen und so weiter. Und die hatten damals so in der Schweiz kurz waren in der Schweiz kurz stationiert und haben da haben wir uns so kennenlernen können. Und dann sind wir über die Jahre halt so in Kontakt geblieben, und nachdem ich wusste, dass ich Film machen würde, habe ich ihn natürlich dann geschrieben, und seitdem sind wir auch immer weiter in Kontakt geblieben. Und dann kam es bei seit Unfamiliar Familia zu einer Zusammenarbeit, die sich bis jetzt weiterzieht. Und in Korea, die Erfahrungen, die mir so geblieben sind, es gibt ganz viele kleine Erinnerungen, wie zum Beispiel, dass wir während der Pandemie ja gar nicht voraussehen konnten, was passiert, was für neue Regeln, also wie sich die Lage entwickelt, und da mussten wir zum Beispiel mit Masken drehen, wir mussten in den Restaurants so tun, also ob wir uns gar nicht kennen würden, weil es nur erlaubt war, in kleineren Gruppen zusammen zu essen. Aber grundsätzlich habe ich einfach sehr viel gelernt über das Filmmachen und das Filmschaffen.
Gibt es auch denn Projekte oder Ziele, die du als Regisseur für die kommende Zeit planst und auf die wir auch nochmal uns gerne vorbereiten können? Wirst du vielleicht in Korea drehen oder in einem anderen Land oder in der Schweiz bleiben? Was steht bei dir so dieses Jahr an?
Also ich bin dieses Jahr vor allem mit meinem Diplomfilm von meinem Masterstudium mit Pandal auf Festivals unterwegs. Also ich habe das Glück, dass ich zum Beispiel beim Palm Springs Festival in den USA hier zeigen darf. Und ich hatte meine Premiere auch in Korea, in Jeonju.
Wow.
Das ist eines der größten Filmfestivals in Korea. Das ist so das eine, was ich momentan, was gerade in meinem Kalender so steht. Das andere ist, ich entwickle derzeit meinen ersten langen Spielfilm. Der heißt Some Korean Summer, ist der Arbeitstitel.
Korean Summer.
Ich bin da mit einer... Some Korean Summer, genau.
Some Korean
ich bin da mit einer Zürcher Produktionsfirma, das also dran. Darin geht es um eine interkulturelle Sommerromanze zwischen einer Schweizerin und einem Koreaner.
Oh.
aber es ist für mich so ein bisschen mehr als nur eine Liebesgeschichte. Es geht um wie Menschen aus verschiedenen Kulturen voneinander lernen und reifen können. Die Protagonisten haben ihre Probleme, die sie dann während des Films auch überwältigen müssen. Mm. Das Ganze spielt in Korea, also wir planen in Korea zu drehen. Es spielt im ländlichen Teil. Und wie der Titel auch sagt, es geht wir versuchen dann so visuell und auch im Ton so diesen Sommer von Korea einzufangen.
Das träumerisch. Sehr regnerisch. Ja. Wird es nicht sehr warm und sehr regnerisch?
Genau, sehr hitzig, sehr feucht, sehr warm, aber auch sehr, genau. Es hat, ich finde es sehr romantisch so auf dem Land.
Ja.
Und wir hoffen, dass wir den Film finanziert bekommen und dann so in den nächsten 2 Jahren drehen.
Ja, falls du irgendwie Sidecast brauchst, kannst du Bescheid sagen. Wir sind in Korea da für dich. Für deinen Film. Super, wir freuen uns. Also ich freue mich auch auf die Sommerfilme. Das ist ja ganz schön, auch verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenzubringen. Und wir bedanken uns sehr für deine Zeit und wir freuen uns auf deine weiteren Filme. Ich werde mir auf jeden Fall die Filme mir auch mal angucken. Und ja, danke dir für deine Zeit. Wir hören noch mal voneinander.
Ja, danke gleichfalls. War mir eine Freude. Danke.
Danke.
Vielen Dank.
Sie hörten die Interviewsendung Sofern so nah. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ilaida Asingiel.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse. KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.